Ich bin eine Frau. Und wenn ich auf diese Geschichte zurückblicke, erkenne ich all die Fehler, die ich gemacht habe. Und ich bin entsetzt. Aber es ist eine gute Warnung. Normalerweise bin ich eine sehr skeptische und intelligente Person. Ich verriegele mein Auto, sobald ich einsteige, vertraue meinem Instinkt und telefoniere nicht beim Gehen, unter anderem. Ich war sehr überrascht, wie unvorbereitet mich das letzte Woche erwischt hat. Ich war geschäftlich in Phoenix und übernachtete in einem Embassy Suites, einem sehr schönen Hotel, in dem ich schon oft ohne Probleme gewesen war. Mir war aufgefallen, dass es kaum Personal gibt, aber es gab nie Probleme. Um 6.45 Uhr morgens klingelte das Telefon in meinem Zimmer. Ich ging ran, weil ich dachte, es wäre die Rezeption, und die Person am anderen Ende sagte: »Hallo, ist da Jenny?« Ich sagte: »Ja«, und da der Fernseher im Hintergrund lief, hörte ich nicht gut. Also sagte ich: »Warte eine Sekunde«, und stellte ihn stumm. Dann sagte er: »Oh, tut mir leid, hast du gerade ein Meeting? Störe ich?« Und ich sagte: »Nein, nein, es ist nur der Fernseher. Kann ich dir helfen?« Zuerst war dieser Typ extrem gesprächig und charmant, aber nicht aufdringlich. Einfach nur freundlich und sympathisch. Kurz gesagt fing er an mit: »Du wirst nicht glauben, wer das ist. Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Weißt du, wer ich bin?« Er war sehr witzig und verspielt, als würde ein Freund dich einfach so anrufen. Ich arbeite viel in Phoenix und war viele Jahre verheiratet. Vor etwa einem Jahr habe ich meine Handynummer geändert. Obwohl es also extrem seltsam wäre, dass jemand mich im Hotel anruft, versuchte ich wirklich herauszufinden, wer wissen könnte, dass ich in der Stadt war und mich kontaktieren wollte. Schließlich sagte ich, ich wüsste nicht, wer er sei, und er müsse es mir sagen. »Okay, ich sage es dir, aber du musst erst raten.« Er sagte: »Denk an eine Stadt. Denk an eine Zeit, als du jemanden in einer anderen Stadt kennengelernt hast, ihr eine tolle Nacht hattet und ihn nie wieder gesehen hast. Jemand, mit dem du vielleicht ein bisschen wild warst. Fang mal mit Cleveland an.« Ich war vor etwa 8 Jahren geschäftlich in Cleveland, aber ich habe dort nichts Wildes gemacht. »Ja, Cleveland.« »Nein, ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Denk an einen Spieler der Cleveland Browns, mit dem du viel Spaß hattest.« In dem Moment war mir klar, dass der Anruf nicht für mich bestimmt war, und ich sagte entschieden: »Nein, ich glaube nicht.« Daraufhin sagte er: »Oh mein Gott, habe ich die falsche Nummer? Ist das Jenny Miller?« »Nein, falsche Person.« Also erklärte er auf freundliche und interessante Weise, dass er die Rezeption angerufen hatte und sie wahrscheinlich nur die Zimmer durchgingen und ihn falsch verbunden hatten. »Nun, da wir uns nie persönlich treffen werden, verrate ich dir, dass ich vor etwa 2 Jahren ein Mädchen in Cleveland kennengelernt habe. Wir waren beide verheiratet, hatten aber eine unglaubliche Nacht, und es ging nur um Sex. Sie hat mir vor 2 Wochen eine betrunkene Nachricht geschickt und gesagt, sie würde in die Stadt kommen. Also dachte ich, ich rufe an, um sie zu überraschen.« Ich lachte ein wenig und sagte: »Interessant. Naja, viel Glück.« Er flirtete wieder auf charmante Weise mit mir. Ich erinnere mich nicht genau an den Wortlaut, aber es ging schnell in Richtung: »Klingt, als hättest du auch eine verrückte Nacht in Cleveland gehabt.« »Nun, da wir uns nie persönlich treffen werden, übrigens war es etwas gruselig, dass er das 2-mal sagte, was mir auffiel. Darf ich fragen, bist du so hübsch, wie du klingst?« Dann beschrieb er sich selbst und fragte mich. Ich sagte ziemlich dumm mein Alter, meine Heimatstadt und dass ich verheiratet bin. Er sagte: »Hey, erzähl mir, was in Cleveland passiert ist.« In dem Moment begriff ich endlich und sagte: »Ich werde dieses Gespräch nicht fortsetzen.« Daraufhin legte er sofort auf. Ich hatte etwa 30 Minuten, bevor ich los musste, und fühlte mich sehr unwohl, als ich über den Anruf nachdachte. Wie wurde ich mit meinem Zimmer verbunden, ohne meinen vollständigen Namen, aber mit meinem Vornamen? Irgendwie bat er darum, mit meinem Namen verbunden zu werden, und erfand eine Geschichte, in der er den Nachnamen kannte. Vielleicht kannte er meine Zimmernummer. Hatte er mich ausspioniert und wartete darauf, dass ich rausging? Ich wartete, bis ich eine andere Frau zum Aufzug gehen sah, und folgte ihr, um nicht allein in der Lobby zu sein. Ich erzählte dem Manager kurz, was passiert war, um herauszufinden, wie der Anruf in mein Zimmer kam. Eine andere Frau in der Nähe sagte, »Hat jemand in dein Zimmer angerufen und nach Sarah Miller gefragt?« Ich sagte, »Nein, er suchte Jenny Miller.« »Mein Name ist Jenny.« Dann sagte sie, »Ein Mann rief in meinem Zimmer an und fragte nach Sarah Miller, und ihr Name ist Sarah. Ich war am Schlafen, und er sagte nur fröhlich, »Der beste Anruf zum Aufwachen.« Aber ich war so verwirrt, dass ich nicht weiter mit ihm geredet habe. Der Manager, der einzige, der hinter der Rezeption arbeitete, bestätigte, dass es einige eingehende Anrufe gegeben hatte, aber er hatte sie im Grunde ignoriert und sich dem nächsten Gast zugewandt. Also kam ich der Sache nicht auf den Grund, und im Nachhinein hätte ich viel mehr Druck machen sollen. Vielleicht tue ich das noch. Okay, ziemlich gruselig, oder? Eine komplett entwaffnende Persönlichkeit. Er hat mich morgens statt abends entwaffnet, kannte meinen Namen, rief die Hotelleitung an, brachte mich dazu zuzugeben, dass ich allein war, ließ mich eine Stadt wählen und stellte dann eine Verbindung her. Beschrieb sich selbst als coolen Footballspieler, obwohl er es eindeutig nicht war. Alles mögliche Gruselige hier. Meine Frage ist, was wollte dieser Typ? Ich kann mir nur ein paar Möglichkeiten vorstellen. 1. Er wollte jemanden dazu bringen, am Telefon Dirty Talk zu machen zum Spaß. Die am wenigsten gruselige Option. Aber ich habe das Gefühl, er hat das Gespräch nicht schnell genug oder explizit genug in diese Richtung gelenkt. 2. Ich hatte wirklich das Gefühl, er wollte jemanden finden, der bereit war, sich persönlich mit ihm zu treffen. Ich glaube, wenn ich das Gespräch fortgesetzt hätte, wäre es in Richtung gegangen. Ich wollte eigentlich Jenny Miller anrufen, aber du klingst lustig und süß. Möchtest du dich auf einen Drink treffen? Wer weiß, was seine Absichten waren oder die seines Freunds. Eine Entführung scheint zu extrem, aber naja, es passiert. Vielleicht war er nur ein einsamer Mann auf der Suche nach einem Date. Ich habe gegoogelt, aber keine ähnlichen Geschichten gefunden. Vielleicht habe ich falsch gesucht. Ich fand den Rezeptionsbetrug, bei dem sie sich als Hotelpersonal ausgeben und versuchen, Kreditkartendaten zu bekommen, aber nichts wie das hier. Normalerweise bin ich nicht leichtsinnig, wenn es um persönliche Sicherheit geht, und es macht mir Angst, wie leicht ich in den freundlichen Modus statt in den skeptischen Modus geschaltet wurde. Meine Freunde waren schockiert, als ich ihnen die Geschichte erzählte und sagten, wenn jemand darauf hereinfallen würde, wäre ich die Letzte, an die sie denken würden. Ich versuche immer noch zu verstehen, was dieser Typ gewollt haben könnte. Ich war Hotelmanager, als das passierte, was ich dir jetzt erzähle. Es war gegen 1 Uhr morgens und seit Stunden waren keine neuen Gäste mehr gekommen. Es schien eine ziemlich ruhige Nacht zu sein. Ich unterhielt mich mit einem Mitarbeiter darüber, dass immer, wenn eine Nacht so ruhig oder still ist, meistens etwas Schlimmes passiert. Der Mitarbeiter meinte, ich sei abergläubisch, aber ich habe festgestellt, dass diese Regel meistens stimmt. In meinen 10 Jahren als Manager habe ich vieles erlebt. Häusliche Streitereien, Kämpfe auf den Fluren, gescheiterte Drogendeals. Die Liste geht weiter. Doch diese Nacht war die schlimmste. Gegen 1.30 Uhr, nachdem meine Kollegen mir gesagt hatten, wie albern es sei, sich wegen der ruhigen Nacht Sorgen zu machen, erhielt ich einen Anruf aus einem der Zimmer. Ich ging ran und hörte die Stimme eines kleinen Jungen. Er klang, als wäre er höchstens 5 Jahre alt. Und fing an zu sagen, er wolle seine Mama und ich solle sie holen. Ich fragte, ob alles in Ordnung sei, und er sagte ja, aber er wolle einfach nur seine Mama. Ich wurde besorgt, und gerade als ich nach der Zimmernummer fragen wollte, kam ein Mann ans Telefon und stellte sich als der Vater des Jungen vor. Er entschuldigte sich für die Zeitverschwendung seines Sohnes, bevor ich etwas sagen konnte, und legte auf. Wir hatten ein altes System. Also konnte ich nicht sehen, aus welchem Zimmer der Anruf kam. Meine Sorgen wuchsen, also fragte ich die Mitarbeiter, ob sich jemand an einen Mann erinnerte, der mit einem Jungen angekommen war. Erst als ich den Restaurantmanager fragte, hatte ich Glück. Er sagte, ein Mann sei früher am Abend mit einem Jungen gekommen und habe den Gutschein genutzt, den wir allen Gästen geben. Zum Glück war es nur ein Tagesgutschein, auf dem die Zimmernummer stand. Ich nahm einen der kräftigsten Mitarbeiter mit und ging zum Zimmer. Ich hatte nicht vor, den Mann zu konfrontieren oder Fragen zu stellen. Ich wollte nur den Jungen sehen und sicher gehen, dass es ihm gut ging. Also nahm ich ein paar Handtücher, bat einen Mitarbeiter, am Ende des Flurs zu warten und klopfte an die Tür. Ein Mann öffnete. Er war klein, dicklich und roch entsetzlich nach Alkohol. Hinter ihm auf dem Bett lag der Junge. Er war so dünn, dass man seine Rippen sehen konnte und schien voller blauer Flecken zu sein. Ich versuchte ruhig zu wirken und sagte, ich hätte die Handtücher gebracht, die er bestellt habe. Natürlich verneinte er, Handtücher angefordert zu haben und schlug mir einfach die Tür vor der Nase zu. Ich drehte mich um und ging schnell den Flur zum Aufzug zurück. Zurück an der Rezeption rief ich sofort die Polizei. Sie wiesen mich an, normal weiterzuarbeiten und keinen weiteren Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, damit er nicht mit dem Jungen fliehen konnte. Mein Herz raste und ich schwitzte stark, während ich auf die Polizei wartete. Sie umstellten das Gebäude und drangen in großer Zahl ein. Ich sagte ihnen, in welchem Zimmer der Mann war, und gab ihnen den Schlüssel. Sie baten mich mitzukommen, falls es Probleme beim Zugang zum Zimmer gäbe. Ich wollte wirklich nicht, aber wenn es eine Chance gab, dem Jungen zu helfen, würde ich sie nutzen. Die Aufzugfahrt fühlte sich an wie eine Ewigkeit, während ich über alle möglichen Szenarien nachdachte, die passieren könnten. Der Aufzug hielt und ich ging mit etwa 8 Beamten in den Flur. Wir gingen zur Tür, aber sie baten mich, näher am Flurende zu bleiben. Ich hatte Todesangst, als sie an die Tür klopften und verlangten, dass der Mann herauskomme. Er weigerte sich und drohte, dem Jungen weh zu tun, wenn sie versuchten einzudringen. In diesem Moment wurde alles sehr real und ich glaubte, dass er es ernst meinte. Sie verhandelten fast eine Stunde lang mit dem Mann, aber er war unnachgiebig und entschlossen, so lange wie möglich in dem Zimmer zu bleiben. Schließlich entschieden sie sich, die Tür aufzubrechen. Alles schien wie in Zeitlupe abzulaufen. Viel Geschrei, begleitet von Geräuschen zerbrechender Gegenstände im Zimmer. Bevor ich mich versah, kamen sie mit dem Mann in Handschellen heraus. Ein anderer Beamter rannte mit dem Jungen im Arm heraus. Der Junge konnte kaum seinen Kopf halten, wurde in einen Krankenwagen gebracht und schnell ins Krankenhaus gefahren. Später erholte er sich vollständig und wurde noch am selben Morgen mit seiner Mutter wieder vereint. Diese Etage des Hotels wurde für Ermittlungen geschlossen und ich erfuhr später, dass der Mann tatsächlich der Vater des Jungen war. Vermutlich verließ ihn seine Frau und nahm ihren Sohn wegen seiner gewalttätigen Neigungen mit. Also nahm er den Jungen und drohte ihm weh zu tun, wenn sie ging. Sie waren seit über einem Monat auf der Flucht. Leider stellte sich heraus, dass der Mann kein Problem damit hatte, seinen eigenen Sohn zu misshandeln. Die blauen Flecken waren von Schlägen und Bestrafungen für schlechtes Benehmen. Ich weinte tagelang wegen dieses Jungen. Ich wollte ihm so sehr den Schmerz nehmen und vergessen lassen, was sein eigener Vater ihm angetan hatte. Aber ich weiß, dass dies ein Trauma ist, das er für immer mit sich tragen wird. Ich bin nur froh, dass er Hilfe bekam und seine Mutter keine Nächte mehr ohne ihren Sohn verbringen musste. Um es kurz zu machen, ich bin keine zierliche Frau. Ich bin über 1,80 Meter groß und wiege etwa 90 Kilogramm. Und obwohl viel davon Muskeln sind, machte mich das nicht zum naheliegendsten Opfer. Aber in den Augen eines bösen Mannes ist eine Frau eben eine Frau. Und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich hatte etwas, das er wollte. Und ich denke, wir alle wissen, worum es geht, ohne dass ich es aussprechen muss. Normalerweise arbeite ich von zu Hause aus, aber ab und zu muss ich an einer Fortbildung meiner Firma teilnehmen, um sicherzustellen, dass ich noch weiß, was ich tue und meinen Fortschritt zu dokumentieren. Obwohl ich diesen Job seit 10 Jahren mache, verstehe ich, dass das dazu gehört, damit das Unternehmen reibungslos läuft. Wenn ich also alle 6 Monate ein Wochenende opfern muss, versuche ich, mich nicht zu beschweren. Sie buchen mich immer in einem relativ anständigen Hotel und geben mir Essensgutscheine, also ist es nicht so schlimm. Nur diesmal, als ich die E-Mail über die Fortbildung bekam, war ich nicht begeistert, als ich erfuhr, dass ich während eines Sturms in die Stadt fahren musste. Die Fortbildung war etwa 3 Stunden entfernt und die Fahrt war schon anstrengend genug, aber ich musste hin. Ich nahm mir Zeit, um zum Hotel zu kommen. Es dauerte wahrscheinlich doppelt so lange wie geplant und ich fuhr viel langsamer als nötig, aber ich wollte heil ankommen. Als ich endlich vor meinem Ziel parkte, war ich erschöpft, aber erleichtert. Der Regen prasselte immer noch herab, fast so, als würde er mich verfolgen. Ehrlich gesagt war ich ziemlich sauer, als ich aus dem Auto stieg und vor einem schäbigen, heruntergekommenen Motel stand. Ein paar zwielichtige Gestalten lungerten draußen herum und kein Stückchen von mir wollte hier übernachten. Es war schon 22 Uhr und ich hatte keine Möglichkeit, woanders unterzukommen, also blieb mir keine Wahl. Ich betrat das kleine Zimmer, das normalerweise als Rezeption bezeichnet worden wäre, aber das wäre eine Beleidigung für alle Rezeptionen gewesen. Es war einfach ein Raum mit einem Typen in einem Sessel, einem Laptop und einem Beistelltisch. Ich sagte, ich wolle einchecken und nannte meinen Namen. Er fragte, ob ich allein reise, und ich antwortete automatisch mit Ja, mein erster Fehler. Dann verlangte er die Zahlung und ich erklärte schnell, dass meine Firma übernehmen würde. Ich bemerkte einen kurzen Moment der Verwirrung in seinem Gesicht, aber er überspielte es schnell, entschuldigte sich und sagte, er hätte etwas vergessen. Er tippte etwas in den Computer und meinte, alles sei erledigt. Er gab mir den Zimmerschlüssel und eine kleine Karte mit Wegbeschreibung. Ich öffnete die Tür zu meinem Zimmer und wurde sofort vom Geruch nach Zigaretten empfangen. Meine Mutter hatte geraucht, als ich ein Kind war. Dieser Geruch weckte keine schönen Erinnerungen. Ich schloss die Tür hinter mir und verriegelte sie sofort. Alles in mir schrie, ich solle umdrehen und nach Hause fahren. Aber ich mag meinen Job und wollte ihn nicht riskieren. Ich untersuchte die eklige Bettdecke und riss sie schließlich ganz vom Bett. Ich setzte mich auf die Laken und beschloss, meine Chefin anzurufen, um zu fragen, warum man mich in so einem Drecksloch untergebracht hatte. Ich wusste, es war spät, aber wir waren gute Freundinnen geworden, also fand ich es nicht völlig unangebracht. Das Telefon klingelte immer wieder, aber sie ging nicht dran. Ich hinterließ eine Nachricht und legte auf. Ich saß einfach eine Weile still da. Ich wollte mich nicht in dieses Bett legen. Nicht einmal die Schuhe ausziehen. Ich war mir sicher, dass sich ein Blutfleck auf dem Kissenbezug befand, und ich wusste, wenn ich nach Bettwanzen suchte, würde ich sie wahrscheinlich finden. Nach etwa 30 Minuten des Grübelns beschloss ich, dass Schlafen im Auto besser wäre, als mehr Zeit in diesem Zimmer zu verbringen. Also genau das tat ich. Ich packte meine Tasche und verließ das Zimmer so leise wie möglich. Ich war unglaublich angewidert, wollte aber trotzdem höflich zu den Nachbarn sein und niemanden wecken, als ich die Tür hinter mir schloss. Ich war erleichtert, dass die Männer, die ein paar Türen weiter gestanden hatten, als ich ankam, jetzt weg waren. Ich weiß, man soll ein Buch nicht nach seinem Cover beurteilen, aber vorsichtig zu sein, ist kein Verbrechen. Ich lud meine Tasche ins Auto und stieg auf die Rückbank, um vor der Fortbildung am nächsten Tag etwas Schlaf zu bekommen. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte, als mich die Stimmen von Männern weckten, die nicht weit von meinem Auto entfernt sprachen. Ich hob den Kopf und sah den Mann, der mich eingecheckt hatte, vor dem Zimmer stehen, das ich gerade verlassen hatte. Er unterhielt sich mit den beiden anderen Männern, die ich bei meiner Ankunft gesehen hatte. Ich beobachtete ihn und war entsetzt, als er einen Schlüssel herauszog und anfing, meine Zimmertür zu öffnen. Ich hätte versuchen können, mir ihr Verhalten schönzureden, aber in diesem Moment schlug mein Herz so wild, dass mir klar war, sie drehten langsam den Knauf und schlichen sich hinein, ohne das Licht einzuschalten. Mir wurde schnell klar, sobald sie merkten, dass ich nicht da war, wäre mein Auto der erste Ort, an dem sie suchen würden, und ich wäre in Gefahr. Ich bemühte mich, so leise wie möglich zu sein, als ich wieder auf den Vordersitz kletterte. Ich drehte den Zündschlüssel und hörte Geschrei, als in meinem Zimmer das Licht anging. Die drei Männer stürmten heraus und brüllten etwas in einer Sprache, die ich nicht verstand. In diesem Moment sprang mein Auto nicht an, völlig tot. Ich versuchte es immer wieder, aber nichts passierte. Einer der Männer kam zu meinem Fenster und forderte mich auf, auszusteigen. Das hatte ich natürlich nicht vor. Ich griff nach meinem Handy und wählte die 110. Zum Glück meldete sich die Notrufzentrale und ich erzählte ihr atemlos, was passierte und wo ich war. Sie sagte, der erste Streifenwagen würde etwa 20 Minuten brauchen, da die Einsatzkräfte wegen des Sturms verzögert seien. Sie blieb in der Leitung und ich bin zutiefst dankbar dafür. Wenn ich heute zurückblicke, glaube ich wirklich, dass sie der Grund ist, warum ich diese Erfahrung körperlich unversehrt und nicht noch traumatisierter überstanden habe. Diese Männer waren gnadenlos. Sie versuchten alles, um ins Auto zu kommen. Sie schlugen gegen die Scheiben und holten sogar eine Brechstange, um die Tür aufzuhebeln. Nach 10 Minuten erfolgloser Versuche sprang einer von ihnen frustriert auf die Motorhaube und trat die Windschutzscheibe ein. Ich denke, das war der Moment, in dem mein Kampf- oder Fluchtinstinkt einsetzte und meine Reaktion war nicht Flucht. Die Notrufdisponentin versicherte mir, ich könne tun, was nötig sei, um mein Leben zu schützen. Ich sagte ihr sogar, ich könnte diese Männer töten und ich meinte es in dem Moment ernst. Ich war bereit, ein Leben zu nehmen. Ich öffnete die Tür und stieg aus. Ich glaube nicht, dass sie das erwartet hatten, aber sie stürzten sich trotzdem auf mich. Zum Glück wogen alle drei wahrscheinlich nicht mehr als 45 Kilogramm nass, unglaublich dünn. Sie dachten wohl, als Männer könnten sie mich einfach überwältigen, aber sie lagen falsch. Den ersten Mann, der mich angriff, warf ich zu Boden und sein Kopf schlug auf den Asphalt hart genug, dass er nicht mehr aufstehen würde. Der zweite versuchte, mich zu Boden zu ringen, scheiterte aber. Ich packte ihn an den Haaren und warf ihn von mir. Sein Freund hatte ein Messer und ich spürte, wie es mir in den Rücken schnitt. Der Schmerz war nicht so schlimm, aber der Schock ließ mich den Mann loslassen, den ich gepackt hatte. Bevor ich mich versah, lag ich am Boden und wurde geschlagen. Instinktiv schützte ich meinen Kopf. Aus dem Augenwinkel sah ich die blau-roten Lichter in der Ferne und spürte überwältigende Erleichterung, selbst während ich geschlagen wurde. Ich streckte den Arm aus, packte einen der Männer am Knöchel und zog mit aller Kraft, bis er zu Boden stürzte. Der andere Mann floh, als er die Polizei sah. Aus purer Adrenalin und Wut rappelte ich mich auf und schlug wiederholt auf den jetzt wehrlosen Mann ein. Wir waren beide vom Regen durchnässt und sein Blut vermischte sich mit dem Asphalt. Ich hörte nicht einmal die Polizisten, die mir befahlen, aufzuhören. Erst als eine Hand meine Schulter berührte, sah ich sein Gesicht. Der Mann, den ich geschlagen hatte, war bewusstlos. Sie brachten ihn schließlich in einem Krankenwagen weg. Ich wurde auch ins Krankenhaus gebracht. Meine Verletzungen verursachten schwere Prellungen und die Schnittwunde, aber zum Glück nichts Schlimmeres. Ich bekam etwa 10 Stiche in meinem Rücken, nicht angenehm, aber ich war einfach froh, am Leben zu sein. Meine Chefin rief mich nicht lange nach meiner Ankunft im Krankenhaus an. Sie war völlig aufgelöst und hatte keine Ahnung, wovon ich in meiner Voicemail sprach. Sie sagte, sie hätte ein wirklich schönes Hotel in derselben Stadt gebucht und keine Ahnung, warum ich in diesem gelandet sei. Sie schickte mir die Infos zum richtigen Hotel und mir wurde sofort klar, was passiert war. Beide Orte hatten fast den gleichen Namen, nur leicht unterschiedlich geschrieben und ich war im Falschen gelandet. Der Typ an der Rezeption hatte verwirrt gewirkt, weil er wirklich keine Ahnung hatte, wovon ich sprach. Er tat nur so, um mich in ein Zimmer einzuchecken, zu dem er Zugang hatte. Eine alleinreisende Frau, die perfekte Beute. Auf der Rückfahrt in einem Mietwagen, nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus, beschloss ich, mir eine Auszeit vom Job zu nehmen. Mein Auto wurde in die Stadt geschleppt und auf Kosten meiner Firma repariert. Anscheinend gab es ernsthafte Motorschäden, vermutlich absichtlich verursacht, um meine Flucht zu verhindern. Meine Firma war nach allem, was passiert war, sehr unterstützend. Ich war auch erleichtert zu hören, dass sie den dritten Angreifer, der in der Nacht geflohen war, gefasst hatten. Angeblich hatte er sich bei seiner Mutter versteckt. Sie baten mich, ihn zu identifizieren, nicht einfach, aber ich tat es. Alles, um sicherzugehen, dass diese Männer mir nie wieder etwas antun konnten. Ich vermute, das war nicht das erste Mal, dass so etwas in diesem Motel passiert ist, nur konnten sie es vorher nie beweisen. Viele dieser Männer waren einfach drogenabhängig, deshalb so dünn. Der Prozess wurde wegen Lockdowns verschoben, aber alle wurden wegen versuchten Kidnappings und schwerer Körperverletzung angeklagt und sitzen derzeit im Gefängnis. Ich hoffe auf Gerechtigkeit und dass alle drei lange hinter Gitter kommen. Ich weiß auch, dass ich eine der Glücklichen bin. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich kleiner gewesen wäre oder niemand gekommen wäre, um mir zu helfen. Würde ich heute noch hier sein? Könnte ich diese Geschichte erzählen? Ich weiß es nicht, aber ich bin dankbar, überlebt zu haben. Ich war 14 Jahre alt, als das passierte. Und jetzt bin ich 22. Aber ich erinnere mich noch in allen Details daran. Es macht mir Angst, daran zu denken, was hätte passieren können, wenn die Dinge anders gelaufen wären. Die Schule war für den Sommer zu Ende und ich hatte meine Mutter überredet, mich für ein paar Monate nach Russland zu schicken, um meine Großeltern zu besuchen. Wir waren nach Nordamerika gezogen, als ich noch klein war, und seitdem war ich nicht oft zurückgekehrt. Außerdem dachte ich, es wäre lustig, meine erste Auslandsreise alleine zu machen. Sie willigte ein, und so trat ich meine erste transatlantische Reise alleine an. Meine Großeltern sind wunderbare Menschen und haben mich und meine Mutter immer verwöhnt. Sie freuten sich, dass ihre einzige Enkelin sie besuchen wollte, also planten sie einen kleinen Urlaub mit mir, einen Monat nach meiner Ankunft. Eine Reise in eine beliebte Touristenstadt in der Türkei. Wir würden 2 Wochen in einem 5-Sterne-Resort in Ankara bleiben. Ich fand es toll, nicht nur in ein, sondern in 2 Länder an einem einzigen Sommer zu reisen. Und noch dazu in ein exotisches und luxuriöses Land wie die Türkei. Ich konnte es kaum erwarten. Aber um ehrlich zu sein, als ich in Russland ankam, war es nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Meine Großeltern waren sehr überfürsorglich und ließen mich nicht viel alleine machen oder irgendwohin alleine gehen. Also langweilte ich mich schnell und verbrachte die meiste Zeit damit, in meinem Zimmer mit meiner PSP zu spielen. Ich war es auch gewohnt, aktiv zu sein und wollte Dinge tun wie Joggen, was ich zu Hause jeden Tag machte. Ich redete viel auf meine Großeltern ein, weil sie mich nicht alleine gehen ließen, und natürlich konnten sie nicht mit meinem Tempo mithalten. Nach etwa 1 Monat war es dann soweit. Wir fuhren in die Türkei und ich war sehr aufgeregt, endlich etwas Freiheit und eine Veränderung zu haben. Ich war schon zu lange nur zu Hause eingesperrt. Das Resort, das sie ausgewählt hatten, war riesig, aber sehr gut geschützt und vom Rest der Stadt abgeschottet. Es gab auch einen großen Wachmann auf dem Gelände, was es ideal zum Joggen machte. Diesmal hatte ich mein eigenes Zimmer, getrennt von dem meiner Großeltern. Also nutzte ich die Gelegenheit, um das Gelände auf eigene Faust zu erkunden. Meistens ging ich morgens joggen, wenn es noch nicht so heiß war, mit meinem alten iPod. Also hörte ich nichts von dem, was um mich herum geschah. Ich nahm an, dass es sicher war, da es ein luxuriöses Hotel mit vielen Touristen war. Dann begann ich, seine Anwesenheit zu bemerken. Ein harmlos aussehender Gärtner, etwa 40 oder 50 Jahre alt, in einer grünen Uniform. Ich erinnere mich, dass er wie eine alte Rosine aussah, weil er so viele Jahre in der Sonne verbracht hatte. Immer wenn ich an ihm vorbeilief, während er die Büsche schnitt oder den Rasen mähte, grüßte er mich oder sagte etwas in gebrochenem Englisch. Ich erwiderte das mit einem Lächeln oder einem Nicken, schenkte ihm aber nicht viel Aufmerksamkeit. Etwa 10 Tage vergingen und ich hatte viel Spaß. Es machte Spaß, im Pool und im Meer zu schwimmen. Das Essen war hervorragend und meine Großeltern hatten sich entspannt und erlaubten mir, das Meer alleine zu unternehmen. Allerdings wussten sie nichts von meinen morgendlichen Joggingrunden durch die Gärten und ich hatte nicht vor, es ihnen zu sagen, weil ich bezweifelte, dass sie es gutheißen würden. Eines Morgens, gegen 7 Uhr, sah ich den Gärtner wieder. Doch diesmal war klar, dass er versuchte, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Er winkte und rief etwas, also blieb ich stehen und nahm meine Kopfhörer ab, um zu verstehen, was er wollte. Da er im Hotel arbeitete, hatte ich keinen Verdacht. Er winkte mir wieder zu und deutete an, dass ich näher kommen sollte. Verwirrt dachte ich, er wolle mir etwas sagen, also trat ich höflich näher. Er stand neben einem Pfad, der in die Gärten und die Vegetation führte. Er lächelte und gestikulierte, und ich sah, dass er etwas in der Hand hielt. »Rose«, sagte er. »Schöne Rose.« Da bemerkte ich, dass er eine Rose hielt und sie mir hinhielt. In dem Moment war ich verwirrt und ein wenig ängstlich, was er im Schilde führen könnte, aber ich blieb stehen. Normalerweise war das Hotelpersonal gesprächig, aber freundlich. Meine Großeltern kamen oft mit ihnen über verschiedene Themen ins Gespräch. Ich nahm an, dass dies etwas Ähnliches war und wollte nicht unhöflich sein, aber ich wollte den alten Mann auch nicht brüskieren. Er reichte mir die Blume und ich nahm sie, dachte vielleicht, er wolle mir einige blühende Rosen zeigen. Doch er machte weiterhin Gesten, als wolle er, dass ich ihm folge. Und dummerweise trat ich noch näher. Er hatte eine weitere Blume in der Hand und trat etwas zurück. Plötzlich blieb er stehen und begann, sie nach unten zu bewegen. Da bemerkte ich, dass er seine andere Hand hinter dem Rücken hatte, wo er etwas hielt. Ich blickte den Pfad entlang und sah eine kleine Hütte, in der vermutlich Gartengeräte aufbewahrt wurden. Etwas klickte in meinem Kopf und ich trat sofort zurück. Er sah es und versuchte zu lächeln, wiederholte Rose, während er auf mich zukam und die Hand hinter seinem Rücken bewegte. Da sah ich, dass er einen Lappen oder etwas Ähnliches hielt. Ohne zu zögern ließ ich die Rose fallen, die er mir gegeben hatte, drehte mich um und rannte so schnell ich konnte. Ich hielt nicht an, um zurückzublicken, und rannte wie verrückt zum Hotel. Erst als ich die Tür hinter mir geschlossen hatte und von Menschen umgeben war, traute ich mich zu sehen, ob er mir gefolgt war. Ich sah ihn nicht mehr, aber mein Herz schlug wie wild. Ich ging zurück in mein Zimmer und wartete, bis meine Großeltern aufwachten. Ich erzählte ihnen nie, was an diesem Tag passiert war, und verbrachte den Rest des Urlaubs in ihrer Nähe. Ich dachte, wenn ich etwas sagte, würden sie noch paranoidischer in Bezug auf meine Sicherheit werden und mir die Schuld geben, dass ich alleine weggegangen war. Außerdem wollte ich ihnen die verbleibenden Tage nicht verderben. Ich sah den Gärtner noch einmal wieder, am Strand. Ich erinnere mich, dass er mit einem Sicherheitsbeamten sprach. Ich fühlte mich sehr unwohl und sank in meinen Liegestuhl, als ich ihn sah. Dann blickte er mich an, grinste und sagte spöttisch das Wort Rose, bevor er erneut lächelte. Ich erinnere mich noch an die Wut, die in meinem Magen brodelte, und wie sehr ich ihm ins Gesicht schlagen wollte. Aber ich war wie gelähmt, starrte ihn nur an. Er ging weg, und ich tat so, als wäre nichts passiert. Unnötig zu sagen, dass ich nie wieder morgens joggen ging und das auch nicht wollte, bis lange nachdem der Sommer vorbei war und ich wieder zu Hause war. In den letzten Jahren habe ich in Saisonjobs gearbeitet, die es mir ermöglichen, an tolle Orte zu reisen und den ganzen Sommer über zu campen. Im Winter bekomme ich eine Unterkunft gestellt, also muss ich mir nichts mieten oder kaufen. Ich wechsle einfach zwischen Zeltleben und kostenlosem Wohnen. Ich bin ein Typ Mitte 20. Was erwartet man da schon? September und Oktober sind die schwierigen Monate, weil ich nirgendwo unterkomme und die Kälte langsam einsetzt. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel ein paar Wochen frei, bevor ein neuer Job anfing, also habe ich mich mit Camping und Übernachtungen bei Freunden durchgeschlagen. Nach der Hochzeit eines Kumpels erwischte mich eine üble Grippe. Ich werde eigentlich nie krank, aber diesmal war es richtig schlimm. Also beschloss ich, etwas Geld für ein Motelzimmer auszugeben, um mich zu erholen. Ich konnte nicht sprechen, mein Hals war völlig im Eimer, ich hatte Schüttelfrost, Gliederschmerzen. Das volle Programm. Ich fand ein halbwegs anständiges Motel, so eines mit Türen direkt nach draußen. Ich nahm ein heißes Bad, kroch ins Bett und war zufrieden mit meiner Entscheidung. Doch dann wurde es merkwürdig. Ich hörte, wie der Typ im Nachbarzimmer mit einem Knall reinkam. Er war am Telefon und schrie wie ein Verrückter. Er sagte Sachen wie, er würde jemandes Laster in die Luft jagen, wie sie es wagen könnten, ihm das anzutun. Soweit ich verstand, hatte man ihn gefeuert und er redete mit seinem Chef. Er hörte nicht auf, gegen Dinge zu schlagen, in die Wand zu boxen und weiter zu brüllen. Die meisten hätten die Polizei gerufen, aber ich bin nicht die meisten. Erstens hatte ich schon Gras im Zimmer geraucht. Ich war krank, was soll's. Und hatte keine Lust, mit der Polizei zu diskutieren. Plötzlich ein lauter Knall. Ich dachte, der Typ hätte versucht, sich aufzuhängen. Es war spät, gegen 9, und ich lag im Bett, rauchte noch etwas gegen die Schmerzen. Zumindest hatte er aufgehört zu schreien. Gerade als ich einschlummerte, hörte ich ein leises Klopf, Klopf, Klopf. Ich ignorierte es, dachte, er würde vielleicht etwas reparieren. Doch dann wieder, lauter. So sehr, dass sogar mein Hund bellte. Ich spähte durch den Türspion. Niemand. Zurück ins Bett. Klopf, Klopf, Klopf. In dem Moment fühlte ich nur zwei Dinge. Wut, weil man mich nicht schlafen ließ, obwohl ich krank war, und Paranoia, weil mein Zimmer nach Marihuana roch. Dann hörte ich ein Flüstern. »Hey, Bruder, lass mich was abhaben.« Mir wurde klar, ich konnte die Tür öffnen und mich mit dem Typen auseinandersetzen oder warten, bis er wütend wurde und die Polizei rief. Lieber ein Verrückter als die Bullen. Doch als ich öffnen wollte, flog die Tür plötzlich auf. Ein Typ um die 30 stürmte rein und schubste mich zurück. Er hatte ein Messer in der Hand. Scheiße. Er stellte wirre Fragen. Wer ist noch hier? Ich sagte, nur mein Hund und ich. Lüge! Man sah sofort, dass er nicht klar war, ob von Drogen oder einem psychotischen Schub. Er zwang mich, ihm das Bad zu zeigen, um sicherzugehen, dass niemand sonst da war, und drohte mir, was passieren würde, wenn ich log. Ich versuchte derweil, mir einen Plan zu überlegen, aber ich war völlig fertig. Krank, high, und das NyQuil kickte rein. Als er sah, dass wir allein waren, wechselte er das Thema. »Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin?« Er behauptete, vom FBI zu sein, offensichtlich gelogen, und dass ich in Schwierigkeiten steckte. Nach etwa 15 Minuten begriff ich, wenn ich meine Taktik nicht änderte, würde das Böse enden. Also sagte ich, »Hey, ist schon komisch, dass ein FBI-Agent so reinschneit, nach Gras fragt und ein Messer dabei hat.« Er rammte das Messer in den Tisch und fauchte, »Ich hätte keine Ahnung von Bundesermittlungen.« Der Typ war eindeutig nicht bei Sinnen, aber gefährlich. Schließlich bot ich an, »Hör mal, ich weiß nicht, was du willst, aber wenn du nur rauchen willst, dann los. Aber ich bin krank und will schlafen.« Er zwang mich, den Joint zu drehen und den ersten Zug zu nehmen, um sicherzugehen, dass er nicht vergiftet war. Als er rauchte, merkte man, dass er keine Ahnung hatte. Ich musste ihm zeigen, wie es geht. Er hustete wie verrückt, grinste dann, versuchte mich zu umarmen, steckte das Messer weg und fragte, ob ich mit in eine Bar wollte. Ich erinnerte ihn daran, dass ich kaum sprechen konnte, so krank war ich. Er wirkte plötzlich beschämt und verschwand. Die ganze Nacht über hörte ich nichts mehr aus seinem Zimmer. Das Gras hatte ihn wohl beruhigt. Ich lag da und fragte mich, ob das alles echt gewesen war oder eine Halluzination. Am Morgen bestätigte die Messerspur im Tisch. Ja, ich hatte mit einem bewaffneten Irren geteilt. Ich weiß, viele werden sagen, ich sei dumm gewesen, im Motel zu rauchen, aber es war ein kalkuliertes Risiko. Ich wusste, der Geruch würde verfliegen, und in einem Staat mit legalem Gras sind die Leute entspannter. Ich wollte nur die Schmerzen lindern, und es funktionierte, auch wenn ich mir fast in die Hose gemacht hätte. Das ist vor einigen Jahren passiert, als ich etwa 12 oder 13 Jahre alt war. Ich war mit meinen Eltern, meiner Tante, meinem Onkel und meiner Cousine, die ein Jahr älter war als ich, also 13 oder 14 damals, in einem Hotel untergebracht. Eines Abends beschlossen unsere Eltern, in ein kleines Café in der Hotellobby zu gehen. Das Hotel bestand aus mehreren Gebäuden mit Außenfluren, wie ein mehrstöckiges Motel. Die Flure waren über Treppen in den Gebäudeecken zugänglich. Das Café, in das unsere Eltern gingen, befand sich in einem anderen Gebäude. Aber das war kein Problem für meine Cousine und mich, denn der Pool lag direkt unter uns. Gegen 8 Uhr abends schickten wir unseren Eltern eine Nachricht von ihrem Club-Handy, zogen unsere Badeanzüge an und gingen zum Pool. Zunächst war alles in Ordnung. Wir schwammen, redeten über Schulsachen, über die Ex-Freunde, mit denen sie Schluss gemacht hatte, und so weiter. Irgendwann lagen wir einfach still auf dem Rücken und schauten zu den Sternen. Ohne meine Cousine anzusehen, sagte ich so etwas wie, »Wow, was für eine schöne Nacht, oder?« mit einer albernen Stimme, um sie zum Lachen zu bringen. Doch dann hörte ich, wie ein Mann lachte. Ich richtete mich schnell im Wasser auf und mein Gesicht brannte. Ich hatte nicht bemerkt, dass ich mich von meiner Cousine entfernt hatte und jetzt neben einem Typen lag. Er war wohl Mitte 20 und warf mir einen freundlichen Blick zu. Hob eine Augenbraue? Ja, schon. Mit 13 war ich extrem schüchtern, also kicherte ich nervös und schwamm schnell zurück zu meiner Cousine, die in Gelächter ausbrach und sich über mich lustig machte. Sie fragte mich scherzhaft, ob er gut aussehend sei und ob er wirklich über meine alberne Stimme gelacht hatte. Ich war zu peinlich berührt, um es lustig zu finden, und blieb eng bei ihr, ohne mich zu trauen, zum anderen Ende des Pools zu schauen, wo er am Rand saß. Meine Cousine Lizzie redete weiter über irgendwelche Dinge, während wir im Pool warteten, aber nach und nach verstummte sie. Schließlich spritzte sie mich an, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. »Dein neuer Freund starrt uns immer noch an«, sagte sie. Obwohl sie noch lächelte, klang ihre Stimme nicht mehr so spöttisch. Ich sah zu ihm hinüber und tatsächlich saß er noch da und beobachtete uns. »Hey, ignoriere ihn einfach. Du kennst dich vielleicht nicht mit Jungs aus, aber ich schon. Und der Trick ist, sie zu ignorieren«, sagte Lizzie. Sie hatte nicht ganz Unrecht. Ich wurde zu Hause unterrichtet und hatte kaum Kontakt zu älteren Jungs, also war sie für mich die Expertin in weltlichen Dingen. »Vielleicht sollten wir deine oder meine Mom suchen gehen«, schlug ich vor, aber sie schüttelte den Kopf. »Lass uns lieber zurück ins Zimmer gehen. Ich will nicht, dass meine Mutter in Panik gerät.« Ihre Mutter war ziemlich furchterregend, wenn sie wütend war, also schien mir das eine gute Idee. »Wir können ihr eine Nachricht schicken, wenn wir da sind«, fügte sie hinzu. Ich nickte und stieg aus dem Pool, sammelte unsere Handtücher und Schuhe ein. Lizzie machte einen Witz, aber ich verstand ihn nicht, weil der Typ sich ebenfalls erhob und gelassen seine Sachen zusammenpackte. Als ich Lizzie ansah, bestätigte ihr Blick, dass sie es gesehen hatte, aber sie zog sich schweigend ihre Schuhe an. Ich folgte ihr dicht auf den Fersen, als wir die Treppe hochgingen, beide ein wenig nervös, aber bemüht, uns einzureden, dass es nur Zufall war, bis wir Schritte hinter uns hörten. Ein schneller Blick zurück bestätigte, dass es derselbe Typ war, nur eine Etage unter uns, der mir zulächelte, als sich unsere Blicke trafen. Er wirkte weder high noch betrunken, zumindest aus meiner unschuldigen Perspektive. »Lizzie«, flüsterte ich und versuchte, sie zu warnen, dass er so nah war. Sie beschleunigte ihre Schritte. »Lass uns eine Etage zu früh aussteigen, eine Runde drehen und dann ins Zimmer gehen. Wir rufen meine Mom an, wenn wir da sind«, sagte sie mit angespannter Stimme. Als begeisterte Leserin von Krimis schien mir das die beste Option. Also stiegen wir zwei Stockwerke zu früh aus und liefen schnell den Außenflur entlang, bogen um die Ecke. Sobald wir außer Sichtweite waren, packte Lizzie meine Hand und rannte los, sodass ich fast das Gleichgewicht verlor. Bis dahin hatte ich keine echte Angst gehabt, aber Angst ist ansteckend. Wir rannten durch die Flure, hörten Schritte, die nicht unsere waren, und auf derselben Etage hallten. Wir nahmen die Treppe zwei Stufen auf einmal, was Lizzie einen schrillen Schrei entlockte, die mich inzwischen mehr hinter sich herzog als alles andere. Ich war wie gelähmt vor Angst, stolperte, während wir hochliefen und den Flur ihrer Etage erreichten. Sie steckte den Schlüssel ins Schloss, schubste mich rein und knallte die Tür hinter uns zu, zog sofort die Vorhänge zu. Sobald wir eingeschlossen waren, brach Lizzie in Tränen aus, mehr vom Adrenalin als von allem anderen. Als sie sich beruhigt hatte, rief sie sofort ihre Mutter an, die nicht rangehen, und dann meine, die ihr Telefon ausgeschaltet hatte. Mit unseren 12 Jahren kam es uns vor, als säßen wir stundenlang auf dem Bett, umarmten uns und zitterten in unseren nassen Badeanzügen. Langsam beruhigten wir uns und versuchten, das Geschehene zu rationalisieren. Vielleicht war er nur zufällig auf derselben Etage. Vielleicht hat er uns gar nicht verfolgt. Wenn man Angst hat, ist es erstaunlich, wie leicht man sich einredet, alles sei nur Zufall gewesen. Beruhigter beschlossen wir, etwas wirklich Dummes zu tun. Zum Auto zu gehen, um Lizzies Aktivitätentasche mit Snacks und ihrem Gameboy zu holen. In dem Moment schien es eine gute Idee, denn wir hatten Hunger und dachten, alles sei nur Zufall gewesen. Wir wickelten uns in Handtücher, sie nahm die Schlüssel ihrer Mutter und ihr Telefon und wir planten, uns im Auto einzuschließen, falls der Typ auftauchte. Wenn wir ihn auf dem Weg sahen, würden wir zur Lobby gehen und unsere Eltern suchen. Es schien ein narrensicherer Plan, obwohl ich heute weiß, dass es dumm wie in einem Horrorfilm war. Nichts passierte, bis wir den Parkplatz vor unserem Gebäude erreichten. Dann rief uns eine Stimme von einem der Flure zu: »Hey Mädels, wo wollt ihr denn hin, ihr Süßen?« Ich drehte mich um und sah den Typen, der sich auf unserem Stockwerk gegen das Geländer lehnte. Lizzie stieß einen durchdringenden Schrei aus und packte meine Hand, zog mich mit, bevor ich reagieren konnte. Sie riss die Autotür auf und sprang hinein, ich hinterher. Wir verriegelten die Türen, sobald wir drin waren. Als sie wieder zu Atem kam, befreite sich Lizzie von mir und kroch zur letzten Reihe des Minivans, winkte mich zu sich. Ich duckte mich neben sie zwischen den Sitzen. Ich hatte noch nie bemerkt, wie laut ich atmete, aber hier in der absoluten Stille schien es ohrenbetäubend. Dann Klopfgeräusche. Ich kniff die Augen fest zu. Ich wollte nicht wissen, was er draußen tat, aber das Geräusch war unverkennbar, als würde er mit den Fingern gegen das Fenster trommeln. Lizzie drückte mich fest, regungslos, als würde Stillsein ihn unsichtbar machen. Ich weiß nicht, wie lange wir so ausharrten, vor Angst erstarrt. Ich wusste nicht, was schlimmer war, die Dunkelheit hinter geschlossenen Augen oder hochzuschauen und ihn dort zu sehen, wie er uns anstarrte. Und plötzlich hörte es auf. Wir blieben noch 10 oder 15 Minuten bewegungslos. Ich begann zu weinen, todängstlich, während Lizzie reglos wie eine Statue blieb, bis sie mich plötzlich hochzog. Ich verstand, was sie tat, als ich sie wählen hörte, und die Mailboxen unserer Eltern. Wir riefen nicht die 911 an. Vielleicht würden wir das heute tun, aber mit 13 war die 911 für Feuer und Morde, nicht für Twins, die Mädchen bis zum Auto verfolgten. Am Ende rannten wir aus dem Auto und zurück ins Hotel, schlossen uns im Zimmer ein und brachen in Tränen aus. Als unsere Eltern zurückkamen, bedauerten sie, ihre Telefone ausgeschaltet zu haben, und beruhigten uns, redeten uns ein, dass der Typ zwar komisch gewesen sei, wir aber nie in Gefahr gewesen wären. Ich glaube, sie meinten es wirklich, und es war einfacher, das zu glauben. Lizzie und ich sahen ihn noch ein paar Mal, besonders abends, wenn er am Pool saß und uns jedes Mal anlächelte, wenn wir vorbeikamen, aber wir waren immer mit unseren Eltern. Am Tag unserer Abreise, während wir das Auto beluden, winkte er mir zum Abschied zu, was nur ich sah. »Bis bald, Süße«, murmelte er. Ich erzählte es meinen Eltern nicht. Es schien nicht wichtig. Heute wird mir klar, wie wirklich verstörend dieser Typ war. Vielleicht war er nur ein harmloser Kerl, der es lustig fand, Mädchen durch ein Hotel zu verfolgen. Aber ich bin froh, ihn nie wieder gesehen zu haben. Als kurze Einführung, um euch den Kontext zu geben. Ich bin ein Oldschool-Metalhead. Ich reise durch die Dreistaatenregion, um Heavy-Metal-Konzerte zu besuchen. Die Kleinstadt, in der ich lebe, hat keine Musikszene außer Hip-Hop und Pop. Nirgendwo gibt es etwas, für das es sich zu zahlen lohnt. Also muss ich immer mindestens eine Stunde fahren, um ein interessantes Konzert zu sehen. Deshalb fahre ich meist mit meiner Frau, meiner liebsten Konzertbegleitung, oft sogar quer durch den Bundesstaat. Es gibt einen bestimmten Ort, den wir besonders mögen, auch wenn er etwa 3 bis 3,5 Stunden entfernt ist. Dort spielen großartige Metal-Bands, viele davon aus Europa. Wenn wir dort sind, übernachten wir in einem Hotel-Casino, das nur ein paar Blocks vom Veranstaltungsort entfernt ist. Ein kurzer Fußweg. An diesem Abend hatten wir gerade Dark Tranquillity gesehen, eine schwedische Melodic-Death-Metal-Band. Es war etwa 2 Uhr morgens, als wir den Club verließen, weil wir nach dem Konzert noch geblieben waren, in der Hoffnung, die Band oder einige der Vorgruppen zu treffen, was in kleinen Locations üblich ist. Und wir hatten Erfolg, also gingen wir später als sonst. Beim Rausgehen machten wir uns auf den Weg zurück zum Hotel. Viele Metalheads taten dasselbe, da mehrere von uns im selben Hotel übernachteten, weil es so nah war. Wir liefen alle in einer Art Menschenpulk. Wenn ihr die Metal-Szene kennt, wisst ihr, dass es eine sehr enge Gemeinschaft ist. Wir sind alle aus demselben Grund dort, also sind die Leute meist freundlich und gesprächig. Man redet über das Konzert, vergangene Shows, Treffen mit Bands und so weiter. Die Stimmung ist gut. Ich musste seit über einer Stunde pinkeln, hatte aber während des Konzerts und danach nicht gehen wollen, weil die Toiletten überfüllt waren, mit einer Schlange, die bis nach draußen reichte. Aber jetzt, nach ein paar Getränken, war der Druck unerträglich. Also beschloss ich, nicht bis zum Hotel zu warten, sondern auf der öffentlichen Toilette im Parkhaus zu halten. Meine Frau hatte kein Problem damit, sie musste auch. Wir trennten uns und ich betrat die Toilette in dem Glauben, allein zu sein. Ich stellte mich ans erste Urinal und begann, mein Geschäft zu verrichten. Gerade als ich fertig war, quietschte die Tür und ein großer, kahlköpfiger Typ kam herein, Er blieb abrupt stehen, als er mich sah, als hätte er niemanden erwartet, und ging dann zum Waschbecken, um sich das Gesicht zu waschen. Während ich mir die Hände wusch, sah er mich an. Das Wasser lief ihm von der Nase und sagte: »Was machst du denn so spät hier?« Ich erklärte, dass ich von einem Konzert käme, ohne ihn direkt anzusehen. Dann fragte er: »Was für Musik?« »Heavy Metal«, antwortete ich. Er zuckte mit den Schultern und nickte. »Ah, cool.« Ich trocknete mir schon die Hände, als er sich plötzlich umdrehte und meinen Arm sanft packte. »Hey, vielleicht interessierst du dich ja für was, das ich hier habe«, sagte er und begann in den Taschen seiner Jeans zu kramen. »Muss hier irgendwo sein?« Ich versuchte höflich zu sein. »Nein, danke, nicht interessiert. Ich muss zurück zu meinen Leuten.« Doch er bewegte sich schnell und blockierte halb die Tür. Jetzt wirkte er verärgert, machte sich breit. Er war gut einen Kopf größer als ich. Ich bin ziemlich klein. Also fiel es ihm nicht schwer, mich einzuschüchtern. »Hör mal, Freund, du musst nicht unfreundlich sein«, sagte er. Ich lehnte wieder ab, versuchte ruhig zu bleiben, aber ich wurde langsam nervös und rechnete mit einem Streit. Das Problem war, ich war erledigt. Ich hatte die letzten 3 Stunden im Moshpit verbracht, gesprungen und mit anderen gerempelt. In dem Moment wollte ich nur noch ins Bett fallen. Der Typ packte meinen Arm wieder, diesmal fester. »Hey, ich rede mit dir.« Meine Geduld war am Ende. Ich wusste, ich sollte es nicht tun, aber ich fauchte. »Du bist der Arsch hier. Ich bin müde und will nur raus. Also geh zur Seite.« Er schubste mich. Nicht heftig, aber genug, um mich zurückweichen zu lassen. Er kam näher, verringerte den Abstand. »Ich wollte nur nett sein. Fahr zur Hölle. Willst du Stress mit mir?« Mir ging durch den Kopf, dass ich zwar normalerweise ein Taschenmesser dabei habe, aber heute Abend war ich völlig unbewaffnet, weil ich es nicht durch die Sicherheitskontrolle im Club gebracht hatte. Also machte ich mich auf das Schlimmste gefasst. Der Typ schien unter Drogen zu stehen, war viel größer als ich, und ich war in keiner Verfassung zu kämpfen. Die Situation wurde unangenehm. Der Typ blockierte den Ausgang in der kleinen Toilette, und gerade als ich dachte, ich müsste mich durchkämpfen, öffnete sich die Tür erneut. Gelächter und Stimmen drangen herein. Der Typ ließ meinen Arm los und drehte sich zu einer Gruppe von 5 Jungs in Schwarz um. Bandshirts, Lederjacken voller Patches, Jeans. Einer von ihnen, ein Latino mit langen Locken, sah mich und rief: »Ah, Bruder, alles gut? Geiles Konzert, oder?« Ein anderer aus der Gruppe, ebenfalls Latino, aber mit Glatze, bemerkte die angespannte Atmosphäre und fragte: »Macht der Typ Probleme?« Ich sah den aggressiven Kahlkopf an. Ein besorgter Ausdruck huschte über sein Gesicht. Obwohl er groß war, hatte er jetzt 5 Typen hinter sich, einige in seiner Größe und mit einer genauso rauen Ausstrahlung, zumindest für jemanden, der Metalheads nicht gewohnt ist. Der Kahlkopf beeilte sich zu sagen: »Nee, Mann, wir haben nur geredet.« Aber ich hatte genug. »Und jetzt sind wir fertig mit Reden. Geh aus dem Weg und sei beim nächsten Mal kein Arsch.« Ich schob ihn beiseite und ging raus. Der Latino mit den Locken sagte beim Vorbeigehen: »Gute Nacht, Bruder.« Ich traf meine Frau wieder, die draußen rauchend gewartet hatte. »Was hat so lange gedauert?«, scherzte sie. »Durchfall?« Ich erzählte ihr, was passiert war, während wir zum Hotelaufzug gingen. Wir beschlossen, vor dem Zimmer noch in der Hotelbar zu halten, weil wir Hunger hatten. Während wir auf unser Essen warteten, hörten wir lautes Lachen und Stimmen. Wir drehten uns um und sahen dieselben 5 Typen in die Bar kommen. Der mit den Locken zeigte auf das Fenster zum Parkhaus. »Guckt euch das an!« Da unten lag der Kahlkopf auf dem Boden, in Handschellen, mit 2 Polizisten auf ihm. Einer hielt seinen Taser in der Hand und das Kabel steckte noch in der Seite des Typen. Wie sich herausstellte, nachdem ich gegangen war, war der Kahlkopf auf der Toilette geblieben. Einer der Metalheads hatte einen Streifenwagen in der Nähe gesehen und die Beamten informiert, dass da ein aggressiver Verdächtiger sei. Die Polizisten gingen rein, es gab Gerangel und am Ende nahmen sie ihn mit dem Taser fest. Wir lachten alle über die Sache und unterhielten uns beim Essen. Es waren gute Jungs. Ich habe einen sogar auf Facebook geaddet, und wir lachen heute noch darüber, was diesem Trottel passiert ist. Ich war 25 Jahre alt und beschloss, nach dem Tod meiner Mutter eine Reise in die Stadt zu machen. Sie war unerwartet verstorben und zu diesem Zeitpunkt lebte ich noch bei ihr. Ich musste einfach raus aus dem Haus. Jede Ecke erinnerte mich an sie. Ich wählte ein Hotel mit guten Bewertungen und einem Preis, der einfach zu verlockend war. Den Namen des Hotels werde ich aus offensichtlichen Gründen nicht nennen. Vor allem, weil ich diese Erfahrung komplett vergessen möchte. Selbst den Namen zu schreiben fällt mir schwer. Das Hotel hatte einen alten Charme, der mich sofort anzog. Bei der Anmeldung konnte ich nicht umhin zu bemerken, wie sauber alles war. Es war der Typ Ort, den man auf Postkarten sieht. Und ich freute mich darauf, in mein Zimmer zu kommen und mich nach allem, was in diesem Monat passiert war, zu entspannen. Mein Zimmer lag im zweiten Stock mit Blick auf den Garten. Das Personal war freundlich und alles schien perfekt. Es begann harmlos. In der ersten Nacht ging ich zum Hotelrestaurant hinunter, um zu Abend zu essen. Während ich allein an einem Ecktisch saß, bemerkte ich einen Mann an der Bar. Er war groß, mit zerzaustem Haar und einem ziemlich ungepflegten Bart. Er schien um die 40 zu sein und trug eine abgetragene Lederjacke und Jeans. Ich weiß nicht, warum ich mich an seine Kleidung erinnere, aber es ist so. Unsere Blicke trafen sich für einen Moment und er nickte mir zu. Ich bin ziemlich schüchtern, also sah ich weg und tat so, als hätte ich ihn nicht angeschaut. Die Nacht verlief ohne weitere Vorkommnisse. Nach dem Abendessen ging ich zurück in mein Zimmer, schaute etwas Fernsehen, las ein Buch und schlief ein. Doch als ich am nächsten Morgen aufwachte, fühlte sich etwas seltsam an. Als ich mein Zimmer verließ und den Flur zum Aufzug entlang ging, sah ich denselben Mann wie in der Nacht zuvor. Er lehnte an der Wand, nur ein paar Schritte von meiner Tür entfernt, und starrte mich an. Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter, und nicht der gute Art. Ich versuchte, das unbehagliche Gefühl abzuschütteln und dachte, es sei vielleicht nur ein Zufall. Aber diese kleine Stimme in meinem Kopf sagte mir, dass etwas nicht stimmte. Ich hätte auf sie hören sollen. Ich beschloss, meinen Tag normal weiterzuleben, ohne zu paranoid zu werden, aber als alleinreisende Frau ist ein bisschen Paranoia notwendig. Ich wollte die Stadt erkunden, doch egal wohin ich ging, hatte ich dieses beunruhigende Gefühl, verfolgt zu werden. Ich konnte den Eindruck nicht loswerden, beobachtet zu werden. An diesem Abend kehrte ich ins Hotel zurück und beschloss, wieder im Restaurant zu essen. Ich wollte diesem Typen wirklich nicht noch einmal begegnen. Aber die Bequemlichkeit, dort zu essen und direkt in mein Zimmer gehen zu können, war zu verlockend. Außerdem hoffte ich, dass die Anwesenheit anderer Leute mich beruhigen würde. Während ich an meinem Tisch saß, betrat derselbe Mann erneut das Restaurant und setzte sich an die Bar, diesmal jedoch näher und mir direkt gegenüber. Er hielt ein Getränk in der Hand und starrte mich unverwandt an. Ich versuchte, ihn nicht anzusehen. Aber wenn jemand dich so intensiv anschaut und nicht einmal wegschaut, wenn du zurückblickst, kannst du nicht anders, als hin und wieder zu prüfen, ob er es immer noch tut. Nach einer Weile veränderte sich sein Gesichtsausdruck zu einer Art Lächeln und ich war zutiefst beunruhigt. Ich stand auf, um zu gehen, und bemerkte, dass er dasselbe tat. Er folgte mir dicht auf den Fersen, so nah, dass ich schwören konnte, seinen Atem in meinem Nacken zu spüren. Ich bat ihn höflich, Abstand zu halten, aber er fing an zu lachen. Er folgte mir bis zu meiner Etage und blieb ein paar Türen von meinem Zimmer entfernt stehen. Ich trat schnell ein, warf einen Blick zurück und sah ihn dasselbe tun wie zuvor. Er stand einfach im Flur. Offensichtlich wartete er auf mich oder darauf, etwas zu tun. Alles, ohne ein Wort zu sagen. Ich wusste, ich konnte es nicht länger ignorieren. Ich hatte Angst und war verwirrt. Also beschloss ich, mit dem Hotelpersonal zu sprechen, bevor ich die Polizei rief. Schließlich hatte der Mann mir körperlich nichts getan, also bezweifelte ich, dass sie etwas unternehmen könnten. Ich erklärte ihnen mein Unbehagen und die Tatsache, dass ich ihn mehrmals in der Nähe meines Zimmers gesehen hatte. Zu meiner Überraschung zeigten sie Verständnis und versicherten mir, dass sie die Situation in den nächsten Tagen im Auge behalten würden. Ich verbrachte die meiste Zeit in der Nähe des Hotels oder in meinem Zimmer. Ich überlegte sogar, meine Reise abzubrechen, aber ich wollte nicht zulassen, dass Angst meine Entscheidungen bestimmte. Dies sollte meine Zeit sein, um zu heilen. Und ich würde nicht zulassen, dass ein seltsamer Typ das ruinierte. Doch jeden Tag, den ich dort verbrachte, sah ich ihn. Manchmal in der Lobby, manchmal im Flur oder in der Nähe meines Zimmers. Einmal tauchte er sogar im Fitnessraum auf, als ich mich entschied zu trainieren. Es war, als spielten wir ein perverses Spiel von Katz und Maus. Meine Paranoia wuchs. Ich schaute ständig über die Schulter und fragte mich, wann und wo er als nächstes auftauchen würde. Eines Nachts, nach einer Woche im Hotel, kehrte ich nach dem Abendessen in mein Zimmer zurück und fand einen Zettel, der unter der Tür durchgeschoben worden war. Die Handschrift wirkte hastig, kaum lesbar, und sagte nur: »Ich beobachte dich.« Mein Herz raste, als ich den Zettel immer wieder las. Ich wusste, dass er von ihm war. Ich rief sofort die Rezeption an und informierte sie. Das Personal sagte mir, sie würden die Sache ernst nehmen, und riet mir, mich im Zimmer einzuschließen, während sie die Überwachungskameras überprüften. Sie versprachen, den Mann zu finden und falls nötig die Polizei einzuschalten. Ich saß in meinem Zimmer und wartete ängstlich auf Neuigkeiten. Die Minuten wurden zu Stunden und die Angst wuchs nur. Was, wenn sie ihn nicht fanden? Was, wenn er irgendwo im Hotel auf mich wartete? Was, wenn er bereits in meinem Zimmer war und ich es nicht wusste? Es fühlte sich fast so an, als würde ich gejagt werden. Schließlich durchbrach ein Klopfen an der Tür die Stille. Es war der Hotelmanager zusammen mit einem Sicherheitsmitarbeiter. Sie informierten mich, dass sie den Mann gefunden hatten und ihn gerade des Hauses verwiesen. Sie versicherten mir, dass ihm die Rückkehr untersagt werde und die Polizei eingeschaltet worden sei. Ich fühlte mich erleichtert, war aber immer noch zittrig. Ich dankte dem Personal für ihre schnelle Reaktion und dafür, dass sie mir geglaubt hatten, als ich sagte, dass etwas nicht stimmte. Später kontaktierte mich ein Detective und informierte mich, dass der Mann verhaftet worden war. In den Taschen seines Mantels hatte man mehrere Fotos von mir gefunden. Es stellte sich heraus, dass er mich bereits seit fast einem Jahr gestalkt hatte, ohne dass ich es wusste. Seine Wohnung war voller Fotos von mir. In meiner Heimatstadt, bei alltäglichen Dingen, sogar Fotos von der Beerdigung meiner Mutter, Fotos von mir in meinem Haus, durch die Fenster aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich nicht bemerkt habe, dass mich jemand ständig verfolgte, aber ich denke, es war besser, es zu merken, bevor er etwas Körperliches versuchte, als zu spät. Er wurde wegen schweren Stalkings angeklagt. Rückblickend hat mir diese Erfahrung gezeigt, wie wichtig es ist, meinem Instinkt zu vertrauen und zu handeln, wenn ich mich unsicher fühle.